Aber im Fall dieser Hitzewellen, in Südeuropa, war es wirklich so, dass diese Temperaturen hätte es ohne den Klimawandel so nicht gegeben.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, ob die aktuellen Extremwetter normale Schwankungen oder schon eine Folge des Klimawandels sind. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Wir in Deutschland erleben ja gerade eher so einen durchschnittlichen Sommer. Wenn man ganz Europa betrachtet, war der Juli aber der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und ohnehin spielt das Wetter gerade irgendwie verrückt in Südeuropa und in Amerika. Da gibt's Hitzewellen und in Österreich, in Slowenien oder in China gibt's schwere Regenfälle und Überflutungen. In den Nachrichten klingt das gerade so.
Starkregen und Überschwemmungen haben in Slowenien und im Süden Österreichs massive Verwüstungen angerichtet. Nach wochenlangen Niederschlägen traten Flüsse über die Ufer. Der Katastrophenschutz rückte in Slowenien zu tausenden Einsätzen aus.
Schweißtreibende Temperaturen von mehr als 40 Grad und auch nachts kaum Abkühlung. Die Menschen in Südeuropa leiden weiter unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle. Vor allem in Spanien, im Süden Italiens und Frankreichs wurden gestern vielerorts Hitzerekorde gebrochen.
In Teilen Kaliforniens wurden gestern Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad gemessen. Auch für die Bundesstaaten Arizona, Louisiana, Texas, Florida und Nevada gelten für dieses Wochenende Hitzewarnungen. Die Behörden appellieren an die Menschen, möglichst nicht nach draußen zu gehen.
Sind das nun jetzt ganz normale Wetterschwankungen oder ist das schon der Klimawandel? Diese Frage kann kaum jemand besser beantworten als Friederike Otto. Sie ist Leitautorin des Weltklimarates, zählt laut dem Magazine Nature zu den 10 weltweit wichtigsten Forschern und für das Time Magazine ist sie sogar eine der 100 einflussreichsten Menschen der Erde. Sie ist promovierte Philosophin, Physikerin und hat die Attributionsforschung mitbegründet. Auf diesem Gebiet hinterfragen Forscher, ob die Hitzewelle oder eine Flut noch Wetter oder eben schon Klimawandel ist. Friederike Otto ist in Kiel geboren, hat in Berlin studiert, in Oxford promoviert und lehrt nun am Imperial College in London und ist mir von dort jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Otto.
Hallo.
Frau Otto, ist es in London, wie man das aus Großbritannien so kennt, nass und bewölkt gerade?
Endlich seit heute nicht mehr. Aber es ist wirklich der erste Tag seit langem, dass es mal ein bisschen sonnig und einigermaßen warm ist. Wir hatten also auch eher einen mäßig schönen Sommer.
Ja, und lassen Sie uns zu Beginn vielleicht doch einmal ganz kurz diese beiden Begriffe klären, damit wir alle abholen. Was ist denn jetzt Wetter und was ist Klima?
Klima ist durchschnittliches Wetter. Also Wetter ist eben das, was wir täglich erleben, was sehr unterschiedlich ist von Tag zu Tag, von Region zu Region. Und Klima ist im Allgemeinen der 30-jährige Durchschnitt dessen, was man an Wetter erlebt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ah, okay. Erst Hitze, dann Dauerregen, das ist ja der deutsche Zustand. Für mich persönlich ist dieser Sommer irgendwie unnormal, würde ich sagen, oder irgendwie anders zumindest als die letzten. Frau Otto, wenn wir über Temperaturen und Niederschläge sprechen, was ist denn da eigentlich normal und was ist schon unnormal?
Das hängt eben auch natürlich sehr davon ab, wo man ist. Also unter normalen Temperaturen oder normalen Niederschlägen versteht man eben auch das langjährige Mittel. Also was über lange Jahre, über Zeitraum von Jahrzehnten im Durchschnitt zu erwarten ist an Temperatur in einer bestimmten Region und an Niederschlägen in einer bestimmten Region. Und zum Beispiel, dass in Deutschland Temperaturen von bis zu 40 Grad oder auch letztes Jahr haben wir das ja sogar in London erlebt, das ist eben nicht normal, sondern das ist weit außerhalb dessen, was im Rahmen der normalen oder eben durchschnittlichen Temperaturen der letzten oder ja, die letzten 10 Jahre ausgenommen davor normal war und üblich.
Das heißt, das, was wir in diesem Jahr erleben, Hitze in Griechenland, in Spanien, Unwetter in Österreich und Slowenien, das ist unnormal?
Also die Hitze ist unnormal, wenn man eben als normal das wirklich das langjährige Mittel bezeichnet. Die Niederschläge, da ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, denn natürlich gibt es auch ohne den Klimawandel Extremwetter. Also das ist dann auch unnormal, es ist nicht der Durchschnitt, aber es kann trotzdem im Rahmen dessen sein, was unter normalen Klimabedingungen eben ohne Klimawandel möglich wäre. Und bei Niederschlag, ich habe mir jetzt die Daten zu Slowenien nur gestern ganz kurz angeguckt, aber noch keine komplette Studie gemacht. Aber da spielt der Klimawandel eine geringere Rolle als jetzt bei Hitzewellen.
Nun gibt es Leute, die sagen, das hört man im Freundeskreis und unter Bekannten, ich zumindest immer wieder, da heißt, früher hat es ja auch schon heiße Tage gegeben und vor 20, 30 Jahren gab es eben auch Tage, an denen es stark geregnet hat. Ist es wirklich der Klimawandel? Was würden Sie denen antworten?
Natürlich haben Sie recht. Der Klimawandel hat extremes Wetter nicht erfunden. Es hat schon immer mal Hitzewellen gegeben. Es hat schon immer mal Dürren und Starkregen gegeben. Das ist in den natürlichen Wetterschwankungen mit drin. Aber was der Klimawandel macht, und zwar gerade mit Hitzewellen eben, ist, dass es viel mehr Hitzewellen gibt, als es ohne den Klimawandel gegeben hätte. Und die es gibt, sind außerdem viel heißer. Also der Klimawandel erfindet jetzt nicht komplett neues Wetter, sondern aufgrund des Klimawandels verschiebt sich eben das, was das Normal ist und das, was das Extrem ist.
Können Sie unabhängig, ob wir jetzt über Hitzewellen oder starke Regenergüsse sprechen, ganz allgemein auf Extremwetterereignisse geblickt, können Sie sagen, wie viel häufiger die durch den Klimawandel so im Schnitt geworden sind in den letzten Jahren?
Das kann man nicht allgemein für Extremwetterereignisse sagen, sondern das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich für unterschiedliche Extremwetterereignisse. Also für Hitzewellen, da ist der Klimawandel wirklich ein totaler Gamechanger. Also wir haben viel mehr Hitzewellen und die sind auch viel heißer und dauern länger. Wir haben deutlich weniger Kältewellen und die Kältewellen, die es gibt, sind auch weniger kalt. Was Extremniederschläge angeht, da gibt's gerade im Winter durchaus eine Zunahme, aber die ist deutlich kleiner als bei Hitzewellen. Bei Dürren hängt es wirklich sehr davon ab, wo auf der Welt man guckt. Also im mediterranen Raum gibt es eine Zunahme von Dürren aufgrund des Klimawandels. Auch im südlichen Afrika, in Teilen Australiens und Teilen Südamerikas. Aber in vielen anderen Bereichen der Erde eben nicht. Also man kann das nicht pauschal sagen, jedes Extremwetterereignis ist extremer geworden, sondern das ist wirklich unterschiedlich für unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Typen von Extremwetter.
Lassen Sie uns doch, wie von Ihnen vorgeschlagen, auf die einzelnen Extremwetterereignisse mal eingehen und mit den Hitzewellen anfangen in Südeuropa. Die sind, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern noch am präsentesten. Und genau die haben Sie auch in der Studie vor kurzem untersucht. Was ist das Ergebnis? Ist es Wetter gewesen oder, wie Sie schon angedeutet haben, der Klimawandel?
Also die Frage kann man selten mit Ja oder Nein beantworten. Ist das Wetter Ja oder Nein oder ist das Klimawandel Ja oder Nein? Sondern es ist oft eine Kombination von beidem und der Anteil des Klimawandels ist manchmal sehr klein und manchmal sehr groß. Aber im Fall dieser Hitzewellen, der Hitzewellen in Südeuropa und der im Süden der USA und Mexiko, war es wirklich so, dass diese Temperaturen hätte es ohne den Klimawandel so nicht gegeben. Also die waren so weit außerhalb dessen, was eben unter normalen, ohne die zusätzlichen Treibhausgase, möglichen klimatischen Bedingungen möglich gewesen wäre.
Sie sagen, man kann nicht sagen, ja, Klimawandel, ja, Wetter, sondern es ist immer eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit. Können Sie es mit einer Wahrscheinlichkeit ausdrücken? Also wie viel Anteil hatte der Klimawandel quasi an der Heftigkeit dieser extremen Hitze?
Also die Hitze in Südeuropa, die ist ungefähr 2,5 Grad heißer. Also die Hitzewelle in Südeuropa ist 2,5 Grad heißer, als sie es ohne den Klimawandel gewesen wäre. So kann man in der Intensität der Temperaturen kann man das so ausdrücken.
Und droht uns sowas jetzt häufiger? Hitze im Sommer? Also müssen wir uns vermehrt darauf einstellen?
Das ist eigentlich die, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die wir in unserer Studie hatten. Denn ich meine, dass Hitzewellen durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden, wussten wir auch ohne die Studie schon, durch viele andere Studien, die vorher gemacht wurden. Aber was wir in dieser Studie gesehen haben, ist, dass diese Hitzewellen sowohl in den USA als auch in Südeuropa im heutigen Klima überhaupt nicht extrem sind. Also in dem Sinne, sie sind nicht selten, sondern es sind Ereignisse, mit denen man im Schnitt alle 5 bis 10 Jahre rechnen muss in unserem heutigen Klima, also mit den 1,2 Grad globaler Erwärmung, die wir jetzt schon haben.
Wie viel wäre es bei, wenn, also Sie sagen alle 5 bis 10 Jahre, was wäre, wenn der Klimawandel nicht so stark wäre? Welche Häufigkeit müssten wir dann erwarten?
Also je weniger die globale Temperatur gestiegen wäre, desto seltener wären diese Ereignisse. Tatsächlich exakt diese Temperaturen und in diesen Gebieten ganz ohne menschengemachten Klimawandel wäre so selten, dass es also das statistische Äquivalent von unmöglich ist. Mhm.
Aber war das in Griechenland auf Rhodos nicht auch Brandstiftung? Also hat das den Brand nicht eigentlich angefacht oder können wir es doch dem Klimawandel irgendwie in die Schuhe schieben?
Also natürlich ist es nicht nur Klimawandel. Und ich meine, auch dass es jetzt Hitzewellen gibt, hat nicht nur etwas mit dem Klimawandel zu tun, sondern auch mit der natürlichen Variabilität im Wetter. Also dass es überhaupt jetzt die atmosphärischen Bedingungen sind, dass Hitzewellen entstehen. Dass es jetzt nicht aufgrund des Klimawandels, aber dass es eben so heiß ist, dass es dem Klimawandel in die Schuhe zu schieben. Und ähnlich ist es mit den Waldbränden. Aufgrund des Klimawandels sind die Bedingungen für Waldbrände deutlich häufiger geworden. Also Waldbrände oder Feuerwetter entstehen dann, wenn es eben heiß ist, also die Temperaturen hoch sind, wenn es trocken ist und vor allem auch, wenn es lange trocken gewesen ist, sodass also die Wälder ausgetrocknet sind und es viel Brandmaterial gibt. Und dann muss die Luftfeuchtigkeit gering sein und es hohe Winde geben. Und im Mediterranen hat eben bei zwei dieser Zutaten zu Feuerwetter, der Klimawandel spielt eine Rolle. Zum einen ist es aufgrund des Klimawandels heißer und eben im mediterranen Raum hat auch das Dürrerisiko deutlich zugenommen. Das heißt, es ist trockener, als es ohne Klimawandel gewesen wäre. Das heißt, dass einfach Bedingungen, in denen Waldbrände entstehen, deutlich häufiger sind. Natürlich braucht es dann immer auch einen Funken. Und das kann Brandstiftung sein. Das kann Blitzeinschlag sein. Aber das Problem ist halt, wenn so extremes Waldbrandrisiko ist, dann kann einfach ganz leicht irgendwo ein Funke entstehen. Aber natürlich, den Funken braucht es schon. Aber deswegen zu sagen, es sind nur Waldbrände wegen der Brandstiftung und der Klimawandel hat nichts damit zu tun, wäre falsch. Denn der Klimawandel hat eben diese Bedingungen deutlich wahrscheinlicher gemacht.
Lassen Sie uns doch, Frau Otto, noch mal ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Also warum Hitzewellen durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden sind. Das haben wir bei Handelsblatt Green & Energy vor einigen Folgen auch schon mal den Meteorologen Sven Plöger gefragt. Und das hat er geantwortet.
Die Erderwärmung sorgt dafür, dass sich das polare Eis stark zurückzieht. Der Pol erwärmt sich tragischerweise übermäßig stark. Und diese Erwärmung führt dazu, und das ist wichtig, dass der Unterschied der Temperaturen natürlich abnimmt. Äquator wenig Änderung, Pol deutliche Erwärmung, Abnahme des Temperaturunterschiedes und damit Abnahme des Jetstreams. Und das ist der Kern. Unser Jetstream schwächelt. Und weil er schwächelt, kommen die Hochs und Tiefs langsamer voran.
Frau Otto, weil der Jetstream, also die Höhenwinde, die die Luft von West nach Ost transportieren, langsamer werden, werden die Hochdruckgebiete also quasi langsamer weggedrückt, sagt Herr Plöger. Haben Sie da was zu ergänzen?
Also ich würde mal sagen, das ist der am wenigsten wichtige Effekt des Klimawandels bei Hitzewellen. Da ist noch ein viel zentralerer Effekt, nämlich einfach dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben und die Atmosphäre damit als Ganzes wärmer wird. Wir haben eben eine globale Erwärmung von 1,2 Grad im Moment. Das bedeutet, dass eben die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen einfach dadurch, dass die ganze Welt insgesamt wärmer ist, zugenommen hat und die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen abgenommen hat. Das ist eigentlich der wichtigste Effekt. Der Effekt mit dem Jetstream, der ist, würde ich sagen, vielleicht eher nebensächlich.
Okay. Eine Frage vielleicht noch zu diesen Hitzewellen. Welchen Unterschied macht es jetzt eigentlich für uns Menschen, ob der Sommer jetzt ein bisschen heißer oder kühler ist? Also welche Folgen hat es für uns?
Das ist das, wo Klimawandel wirklich schwierig ist, denn es hört sich ja immer relativ wenig an. 1,2 Grad, 2 Grad, das klingt alles nach nicht viel. Mhm. Und wenn jetzt diese Hitzewelle eben 2,5 Grad heißer ist, als sie ohne Klimawandel gewesen wäre, das hört sich jetzt auch meistens nicht so viel an, aber unsere sozialen Systeme, also unsere Gesellschaft und vor allem auch unsere Ökosysteme sind eben nur an einen begrenzten Bereich möglichen Wetters angepasst. Das heißt, also die ganze Infrastruktur, die Bevölkerung, woran die Bevölkerung gewöhnt ist, kann einfach mit hohen Temperaturen nicht umgehen. Das heißt also, physiologisch heißt das, Menschen sterben. Die Übersterblichkeit in einer Hitzewelle ist sehr hoch, und je heißer die Hitzewelle ist, desto höher ist die Übersterblichkeit. Insbesondere eben Menschen mit bestehenden Erkrankungen oder ältere Menschen, Menschen, die in schlecht isolierten Häusern leben, Menschen, die wenig Zugang zu Informationen haben und deswegen vielleicht einfach nicht wissen, wie wichtig es ist, Wasser zu trinken, um die Körpertemperatur zu senken. Das sind Menschen, die in Hitzewellen sterben. Hm.
Frau Otto, wenn ich Ihnen so zuhöre und über all Ihre Erkenntnisse nachdenke, frage ich mich, wie haben Sie das alles herausgefunden? Sie sind ja, wenn man so will, die Mitbegründerin der Attributionsforschung. Man nennt es, glaube ich, auch Zuordnungsforschung. Wenn ich jetzt ein Grundschüler wäre, wie würden Sie mir einfach erklären, wie Sie das alles machen, herauszufinden, ob es jetzt der Klimawandel ist oder doch das Wetter?
Die Idee hinter der Attributionsforschung ist, dass wir uns mögliches Wetter in der Welt, in der wir heute leben, angucken. Denn was wir also, wenn wir rausgehen jetzt und die Temperatur messen, dann haben wir das tatsächliche Wetter. Aber eben in unseren Breitengraden, in unseren klimatischen Bedingungen wären auch andere Temperaturen möglich. Und wir finden halt raus, mit Hilfe von Beobachtungsdaten und mit Hilfe von Wettermodellen, was sind all die möglichen Temperaturen. Und dann gucken wir die Temperatur, die wir jetzt tatsächlich gemessen haben, wie oft gibt's die in diesem Bereich der Möglichkeiten? Gibt's die im Schnitt alle 100 Jahre oder vielleicht nur alle 10 Jahre oder vielleicht nur alle 1000 Jahre? Und wenn wir das rausgefunden haben, sagen wir mal, wir haben jetzt rausgefunden, dass das Ereignis, was wir jetzt gerade vor der Tür haben, ist eins, das im Schnitt alle 10 Jahre stattfindet, in eben dem möglichen Wetter, in dem wir jetzt leben, dann wollen wir halt wissen, was mögliches Wetter ist in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Und wir wissen sehr genau, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind. Und diese können wir in Wettermodellen, also wir benutzen die gleichen Modelle, die auch die Wettervorhersage im Fernsehen benutzt. Mhm. Da können wir aus der Atmosphäre dieser Modelle die zusätzlichen Treibhausgase rausnehmen. Und dann können wir rausfinden, was ist mögliches Wetter in der Welt, die sonst genauso wie unsere wäre, aber eben ohne Klimawandel. Und wenn wir dann feststellen, dass unser Ereignis, für das wir uns interessieren, dann in der Welt möglichen Wetters nicht mehr ein 10-Jahres-Ereignis ist, sondern ein 100-Jahres-Ereignis, dann können wir diesen Unterschied dem Klimawandel zuordnen. Dann können wir also sagen, aufgrund des Klimawandels ist dieses Ereignis 10-mal wahrscheinlicher geworden, weil eben der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten oder diesen beiden Welten möglichen Wetters der Klimawandel ist.
Ja, ich habe es verstanden. Ich glaube, ein Grundschüler würde es auch verstehen. Wenn wir zu Wissenschaftlern kommen, gibt es welche, auch unter Klimaforschern, die sagen, das, was sie da tun, ist nicht unbedingt der Goldstandard. Es ist auch bei der letzten Studie zu den Hitzewellen jetzt gewesen. Den haben sie schon veröffentlicht. Da haben es andere Fachleute ja noch gar nicht überprüft, was ja eigentlich die Regel ist. Frau Otto, wieso sind Sie so ungeduldig mit Ihren Studien?
Ich bin ungeduldig, weil Menschen wie Sie ungeduldig sind.
Und also sind weil die Medien schuld.
Und weil wir Menschen alle eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Was wir eben mit unseren Studien, warum wir die so schnell veröffentlichen, ist, um eben das, was wir jetzt erleben oder was wir gerade erlebt haben und wo wir uns dann alle fragen, welche Rolle spielt der Klimawandel, dass wir eben wissenschaftliche Evidenz in diese Diskussion mit reinbringen. Darum veröffentlichen wir unsere Studien sofort, sobald wir sie fertig haben. Und darum bemühen wir uns auch, die möglichst schnell zu berechnen und zu schreiben.
Weil es in einem Jahr würde es wahrscheinlich niemanden mehr interessieren, was die Hitzewelle 2023 in Griechenland verursacht hat.
Genau, in einem Jahr hat man längst vergessen, was im Sommer letztes Jahr passiert ist. Und da sind inzwischen schon 3 andere Extremwetterereignisse passiert. Trotzdem ist es natürlich wichtig, auf wissenschaftliche Qualität oder den Goldstandard zu achten. Das machen wir, indem wir im Prinzip auch so ein bisschen wie die Wettervorhersage. Wir machen halt jedes Mal das Gleiche, nur mit anderen Extremereignissen. Und unsere Methoden, die haben wir oft in verschiedensten Studien veröffentlicht, in wissenschaftlichen Journalen eben ganz, ganz normal mit Begutachtung anderer Wissenschaftler. Und wir wenden die gleiche Methode immer wieder auf andere Ereignisse. Genauso wie eben in der Wettervorhersage man das im Prinzip ja auch jeden Tag das Gleiche macht. Und man muss nicht jeden Tag die Methode neu begutachten, sondern man wendet halt eine bekannte Methode an. Und natürlich entwickelt man die weiter. Und es gibt immer mal wieder Studien, die wir auch zu sogenannten Peer Review rausschicken und in wissenschaftlichen Journalen veröffentlichen. Aber gerade sowas wie jetzt die Hitzewelle in Griechenland, das ist die gleiche Studie, wie wir auch letztes Jahr gemacht haben, zu der Hitzewelle in Indien und Pakistan oder das Jahr davor zu Hitzewellen in Nordamerika, nur dass eben die Region und die Temperaturen anders sind.
Nun gibt's Forscher, die beäugen zumindest die Wahrscheinlichkeitsaussagen ihrer Studie kritisch. Sie haben ja eben gesagt, Frau Otto, so eine Hitzewelle, die wäre praktisch unmöglich gewesen durch den Klimawandel. Kritiker sagen, da gibt's schon zu viele Unsicherheiten. So ganz klar könnte man das nicht sagen. Besser wäre eine Aussage gewesen, ohne den Klimawandel wären die Hitzewellen 2 Grad kälter gewesen. Was entgegnen Sie dieser Kritik, Frau Otto?
Das sagen wir ja auch.
Stimmt, also, haben Sie gesagt.
Unsere Studien beinhalten beides. Und andere WissenschaftlerInnen haben recht. Die Aussagen, wie sich die Intensität einer Hitzewelle verändert, also ist diese Hitzewelle, wäre sie ohne Klimawandel 2 Grad kälter, das kann man besser exakt berechnen als jetzt die Veränderung in der Wahrscheinlichkeit. Deswegen würde ich jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass die Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit falsch sind. Sie sind halt bloß mit größeren Unsicherheiten behaftet. Das ist aber Unsicherheit ist so ein bisschen ein blödes Wort, denn da schwingt immer mit, dass man nichts weiß. Aber eigentlich sollte man ja sollte man nicht von Unsicherheitsbereichen richten, sondern von Sicherheitsbereichen. Mhm. Wir wissen mit ganz, ganz großer Sicherheit, dass diese Hitzewelle sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher geworden ist aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Jetzt exakt zu quantifizieren, wie viel wahrscheinlicher, das wissen wir nicht. Aber trotzdem wissen wir ganz viel. Und dieses Wissen auch zu kommunizieren, finde ich schon wichtig. Das ist halt so ein bisschen das Problem von Wissenschaftskommunikation generell, dass es keine wissenschaftliche Studie gibt, die keine Unsicherheiten hat. Das gehört bei der Wissenschaft halt einfach dazu. Aber in unserem Alltag sehen wir das so selten, dass es einem immer so vorkommt, als wären die Studien dann weniger gut als Zahlen, die einem sonst im Alltag um die Ohren fliegen.
Und sonst hätten ja auch Journalisten keine Möglichkeit, kritische Nachfragen zu stellen. Frau Otto, lassen Sie uns aber doch von der Hitze, ich will nicht sagen zum Gegenteil, aber zu Niederschlägen kommen. Und vor 2 Jahren, das haben wir in Deutschland, glaube ich, noch in guter Erinnerung, gab es extreme Überschwemmungen im Ahrtal und im Rheinland. In der Tagesschau klang das damals so.
Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen, das die Wassermassen nach den schweren Unwettern in Städten und Dörfern im Südwesten Deutschlands angerichtet haben. Insgesamt mehr als 100 Menschen kamen nach derzeitigem Stand durch die Fluten ums Leben. Mehr als 60 von ihnen allein in Rheinland-Pfalz, wo Teile der Eifel hart getroffen wurden.
Frau Otto, inwiefern kann denn der Klimawandel für die Flutkatastrophe vor 2 Jahren verantwortlich gemacht werden?
Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal und an anderen Teilen in Deutschland und Belgien kommen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen, die dazu geführt haben, dass es letztendlich so eine Katastrophe gewesen ist. Der Klimawandel spielt eine Rolle, aber ganz viele andere Faktoren spielen eben auch eine Rolle. Und wir haben in unserer Studie eben die Rolle des Klimawandels untersucht und haben da geguckt, wie sehr der Klimawandel die Regenfälle verändert hat und haben herausgefunden, dass diese Regenfälle aufgrund des Klimawandels in etwa doppelt so wahrscheinlich geworden sind. Aber es war trotzdem auch im heutigen Klima noch ein Extremereignis. Also das ist ein Ereignis, mit dem man in dieser Gegend, wo es stattgefunden hat, im heutigen Klima nur alle 400 Jahre ungefähr rechnen muss. Aber eben ohne Klimawandel wäre es noch seltener gewesen. Aber da kommen eben noch viele andere Faktoren dazu, die es zu einer solchen Katastrophe gemacht haben. Zum einen einfach die geografische Lage, dass im Ahrtal die Täler sehr tief und steil sind und relativ kleine Bäche eigentlich nur haben. Und wenn dann aber ganz plötzlich sehr, sehr viel Wasser fällt, dann steigen die Pegel ganz schnell an. Und das Wasser kann aber dadurch, dass die Täler steil und tief sind, nicht wirklich irgendwo anders hin. Dann kommt noch hinzu, dass die Gegend sehr, sehr stark bebaut ist und sehr viele Böden versiegelt sind. Das heißt, das Wasser kann eben auch nirgendwohin versickern, sondern es fließt alles sofort in Flüsse und Bäche und Häuser. Und dann kam auch noch hinzu, dass es zwar Warnungen des Deutschen Wetterdienstes gegeben hat und auch von der Europäischen Flutbehörde, dass die aber die Bevölkerung und die Menschen in den Gebieten, die dann tatsächlich überschwemmt werden, nicht wirklich erreicht haben. Und selbst die Warnung gehört haben, wussten dann nicht wirklich, was sie mit diesen Warnungen anfangen sollen und zum Beispiel, welche Straßen sicher sind, was sichere Evakuierungswege sind. Und dadurch, all diese Sachen zusammen haben eben dazu geführt, dass es zu einer solchen Katastrophe kam.
Wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, hatte ich eben bei den Hitzewellen den Eindruck, Sie sind da recht klar in Ihrer Aussage, da hat der Klimawandel schon eine stärkere Rolle. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei Niederschlägen ist der Zusammenhang nicht so eindeutig.
Der Zusammenhang ist eindeutig, also aber er ist die Veränderungen sind viel kleiner.
Ah, also nicht in dem Ausmaß.
Genau, das Ausmaß ist einfach viel kleiner, als es bei Hitzewellen ist. Also das heißt, es hätte auch ohne den Klimawandel eine Katastrophe gegeben. Das, was der Klimawandel dazu tut, ist im Vergleich dazu, was bei Hitzewellen passiert, deutlich geringer bei Starkregen. Das heißt nicht, dass der Klimawandel jetzt irrelevant ist, denn also ich meine, ja, auch wenn nur 2 Zentimeter mehr Regen fallen, wenn der Deich halt da gerade dadurch überläuft, dann kann das wahnsinnig dramatische Auswirkungen haben. Aber eben im Vergleich dazu, wie sehr der Klimawandel Hitzewellen verändert, werden starke Niederschläge weniger verändert.
Erlauben Sie mir dazu noch eine Nachfrage und eine persönliche Beobachtung aus meinem 31 Jahren Lebenserfahrung, die fürs Klima nicht viel ist, ich weiß. Ich habe aber den Eindruck, es regnet kräftiger und härter, als das früher der Fall war. Zumindest war das, als ich letzte Woche durch Düsseldorfer Straßen gegangen bin, der Fall. Täusche ich mich da? Und hat der Klimawandel damit irgendwas zu tun?
Also, Sie täuschen sich nicht. Ob man das wirklich tatsächlich im Laufe seiner Lebenszeit so beobachten kann oder ob man das einfach jetzt deutlich stärker wahrnimmt, weil man eben weiß, dass der Klimawandel gerade so diese sehr kurzen, heftigen Regenschauer, das ist das, wo der Klimawandel die größte Rolle spielt. Im Vergleich zu jetzt, sage ich mal, seichtem Sommerregen.
Woran liegt das physikalisch, leicht erklärt?
Dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre insgesamt wärmer. Und eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf speichern. Und dieser Wasserdampf muss aus der Atmosphäre wieder raus. Und er tut das als Regen. Und gerade im Sommer eben als Starkregen, der sehr lokal fällt.
Jetzt haben wir schon zwei Extremwetterereignisse besonders ausführlich gesprochen. Lassen Sie uns doch noch auf 2, 3 weitere kurz blicken. Was ist eigentlich mit Kälte und Schnee, mit Dürren und mit Stürmen und Hurricanes? Wie groß ist da der Effekt des Klimawandels?
Da ist es Also bei Hitzewellen und bei Starkregen kann man im Prinzip sagen, global, der Klimawandel macht sie wahrscheinlicher, Hitzewellen deutlich mehr wahrscheinlich als Starkregen.
Also Kälte und Schnee das Gegenteil, wahrscheinlich unwahrscheinlicher, oder?
Genau, Kältewellen werden unwahrscheinlicher. Schnee ist, ist ein bisschen schwieriger, denn da gerade im Winter Niederschläge eben zunehmen, kann es eben auch sein, wenn die Niederschläge dann hoch genug oder eben in Bereichen fallen, dass es kalt genug ist, dass es tatsächlich ein bisschen mehr Schnee gibt oder zumindest eine Zeit lang, bis dann die globalen Temperaturen so heiß sind, dass es dann doch wieder nur als Regen runterkommt. Also das ist regional sehr unterschiedlich, ob und wenn ja, wie viel mehr Schnee oder ob weniger Schnee. Bei Stürmen ist es tatsächlich so, dass es da relativ wenig Untersuchungen im Vergleich gibt. Also wir wissen, wir haben viele Studien zu Hurricanes im Nordatlantik. Und da sieht man also zum einen, dass die Regenmengen, die mit solchen Stürmen assoziiert sind, größer werden, aber auch, dass die Intensität der Stürme selbst zugenommen hat. Also zumindest die Zahl der Stürme mit sehr hoher, also von Hurricane Stärke 4 oder 5, die hat zugenommen. Aber die Gesamtzahl von Hurricanes hat nicht zugenommen. In anderen Ozeanbecken gibt es weniger Studien, aber es gibt sogar Studien, die zeigen, dass also zum Beispiel in Teilen des Pazifiks es weniger Stürme gibt. Insofern ist es da nicht so eindeutig global zu sagen, was die Rolle des Klimawandels ist. Und bei Dürren ist es auch so, Dürren sind relativ komplexe Wetterphänomene. Also zum einen gibt es das, was man meteorologische Dürre nennt. Das ist halt einfach das Ausbleiben von Regen. Und da gibt es nur wenige Regionen auf der Erde, wo der Klimawandel wirklich eine Rolle spielt oder dazu führt, dass Dürren zunehmen. Und das ist der mediterrane Raum in Europa. Das ist das südliche Afrika und es sind Teile Südamerikas. Aber dadurch, dass überall die Temperaturen ja deutlich gestiegen sind, ist eigentlich überall die Verdunstung höher. Das heißt, dass die Auswirkungen von Dürren, selbst wenn sich die Regenmengen oder eben die wenigen Regenmengen nicht verändern, dass dann die Auswirkungen stärker sind, weil das wenige Wasser, was da ist, schneller verdunstet und damit eben dann nicht mehr Pflanzen zur Verfügung steht.
Also eine sehr differenzierte Betrachtung von Ihnen je nach Extremwetterereignis in der öffentlichen Debatte und auch in den Medien und womöglich auch unter Klimaaktivisten gewinne ich zumindest den Eindruck, dass man im Moment bei jedem Extremwetterereignis sagt, oh, da ist der Klimawandel. Aber offenbar ist das Klima ja doch nicht an allem schuld, nicht wahr?
Der Klimawandel ist nicht an allem schuld, nein. Und das ist wichtig zu sagen. Das heißt nicht, dass der Klimawandel keine Rolle spielt. Er spielt eine Rolle und oft auch eine wichtige. Aber es spielen eben auch andere Faktoren oft eine wichtige Rolle. Und zwar eben gerade Faktoren, wie wir sie jetzt zum Ahrtal kurz besprochen haben. Eben zum Beispiel Sachen wie die Bebauung und auch gibt es Frühwarnsysteme. Und wenn es sie gibt, wissen die Menschen, was damit anzufangen. Alles das, was wir Wissenschaftler unter Vulnerabilität zusammenfassen, eben wer und was steht dem Wetterereignis im Weg und warum und wie verwundbar sind eben diese Menschen und Ökosysteme. Und das spielt eine ganz große Rolle.
Und ist es eigentlich aus Ihrer Sicht gut, dass in der öffentlichen Debatte gerade alles mit dem Klimawandel assoziiert wird, weil das die Menschen irgendwie sensibilisiert? Oder glauben Sie, das hat eher so einen abschreckenden Effekt?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es ist auf alle Fälle gut, dass der Klimawandel so viel in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber eben, wenn man jetzt sagt, okay, der Grund für die Überschwemmung im Ahrtal ist der Klimawandel, dann passieren eben solche Sachen, wie jetzt tatsächlich im Ahrtal passiert sind, dass zum Beispiel die Bebauung exakt so, wie sie vorher war, wiederhergestellt wird. Genauso viel Beton, genauso viel Asphalt. Das heißt, wenn es das nächste Mal regnet, wird genau die gleiche Katastrophe wieder passieren. Und das ist, dass man eben an diesen ganzen anderen Faktoren der Verwundbarkeit was machen muss, fällt oft unter den Tisch. Also insofern müsste man eigentlich wirklich über beides sprechen, über den Klimawandel, aber auch über all die anderen Faktoren, die man verändern kann.
Ja, was gerade ja auch wichtige Informationen für die Politik sein könnten, zumindest im Fall des Ahrtals. Frau Otto, lassen Sie uns am Ende dieser Folge doch noch ein bisschen nach vorne blicken. Nun versuchen wir das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, eben im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Fraglich ist, ob wir das schaffen. Macht es, wenn wir übers Wetter sprechen, eigentlich einen Unterschied, ob wir jetzt über 1,5, 2 oder 2,5 Grad sprechen, was Extremwetterereignisse in der Zukunft angeht?
Ja, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Also wir haben ja jetzt 1,2 Grad globale Erwärmung oder vielleicht ein bisschen mehr, 1,23 Grad globale Erwärmung oder so. Und schon jetzt sehen wir, dass sich unsere Sommer aussehen, dass sich das total verändert hat. Also wir haben viel mehr Hitzewellen, viel mehr heißere Tage. Und das ist eben bei 1,2 Grad. Das heißt, es wird noch mehr bei 1,5 Grad. Und wenn wir dann über 2 Grad hinausgehen, dann ist es nochmal doppelt so viel Klimawandel, wie wir jetzt schon haben. Und das macht einen wahnsinnigen Unterschied für Extremwetterereignisse. Und was wir eben jetzt deutlich merken, ist, dass eben die Veränderungen, die wir jetzt schon haben, oft dazu führen, dass eben unsere sozialen Systeme nicht mehr damit klarkommen oder unsere Infrastruktur.
Und Sie fürchten dann vor allen Dingen mehr Hitzewellen und stärkere Niederschläge. Das sind so die Hauptfolgen, die Sie fürchten, wenn es eben noch wärmer wird.
Ja, wobei die Folgen davon ja eben sind, also ich meine, Hitzewellen nennt man den Silent Killer, also den stillen Mörder. Denn also im letzten Jahr alleine sind 4.500 Menschen in Deutschland in Hitzewellen gestorben. In London letztes Jahr während der 2 Tage über 2000 Menschen. Das werden deutlich mehr werden. Und es sind diejenigen, die eben sterben, die sowieso oft die Verlierer in unserer Gesellschaft sind, die halt wenig Geld haben, schlecht isolierten Häusern leben, weniger Zugang zu Informationen haben. Das heißt, der Klimawandel macht also im Prinzip die Ungleichheit in einer Gesellschaft stärker. Und das wird eben umso stärker, je mehr sich die Extreme verändern. Und das ist eines der wirklich gefährlichsten Folgen des Klimawandels.
Müssen sich denn alle Regionen vor extremerem Wetter fürchten oder gibt es da Gebiete auf dieser Welt, die besonders betroffen sind? Jetzt nicht nur von den sozialen Folgen, sondern vor allen Dingen von Extremwetterfolgen.
Extremwetter verändert sich überall. Und gerade Hitzewellen ist wirklich überall. Aber wie viel das schadet, das hängt eben sehr davon ab, wie an was die lokalen, was also die Anpassungsfähigkeit der lokalen Gemeinden, Bevölkerung oder aber auch der lokalen Ökosysteme angeht. Das heißt, zwar die absoluten Temperaturen ändern sich in Europa stärker als jetzt zum Beispiel in tropischen Bereichen oder in Indien, aber dadurch, dass sowieso in Europa das Wetter von Jahr zu Jahr sehr viel wechselhafter ist, sind also unsere Städte und unsere Infrastruktur so gebaut, dass es sehr viel wechselhafterem Wetter standhält. Wohingegen in einer tropischen Stadt, wo es also immer eigentlich fast das ganze Jahr über die gleiche Temperatur herrscht, wenn da kleinere Änderungen auftreten, hat das eine viel größere Konsequenz.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Frau Otto, müssen wir uns jetzt eigentlich vor einer unkontrollierten Eskalation des Extremwetters fürchten? Also ist das quasi sowas wie ein Klimakipppunkt, wo irgendwann, ich sag mal, die Katastrophe ausbricht?
Nein, Extremwetterereignisse sind keine Kipppunkte, sondern je mehr für jede Tonne CO2 mehr in der Atmosphäre, haben wir heißere Hitzewellen, haben wir mehr Extremniederschläge. Also für jedes Zehntel Grad mehr gibt es mehr Extremwetterereignisse, aber es ist kein Kipppunkt. Was wirklich eine echt gute Nachricht ist, denn das heißt, dass wenn wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, dann hören Extremwetterereignisse auch auf, stärker zu werden.
Das wäre mein Vorschlag, den ich am Ende dieses Gesprächs jetzt gebracht hätte. Nehmen wir an, es ist unwahrscheinlich, aber ich will die Hoffnung verbreiten, wir fangen ab morgen an, unseren CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. Sind die Extremwetter dann für immer weg oder müssen wir erst 100 Jahre warten?
Sie sind nicht für immer weg. Also die Änderungen, die wir jetzt schon haben, die bleiben. Aber sie hören halt auf, stärker zu werden. Also ab dem Zeitpunkt, der hoffentlich bald ist, wann wir eben aufhören, zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, hören die Extremwetterereignisse, die mit, sag ich mal, globaler Temperatur direkt zusammenhängen, also Hitzewellen, Starkniederschläge, Dürren, auf, schlimmer zu werden. Gletscherschmelze und Meeresspiegelanstieg ist etwas, das mit Verzögerung eintritt. Das heißt, das wird auch noch Jahrzehnte, nachdem wir aufhören, mehr Treibhausgase auszustoßen, weiter ansteigen.
Frau Otto, letzte Frage, nämlich bei all den Katastrophen, mit denen Sie sich ja jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern tagtäglich in Ihrer Forschung beschäftigen. Wie hoffnungs- oder sorgenvoll blicken Sie denn in Ihre und meine und unsere Zukunft?
Schwierige Frage. Ich würde mal sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich hoffnungsloser Optimist. Ich denke, es hat sich viel verändert innerhalb doch relativ kurzer Zeit in den letzten Jahren. Also ich würde sagen, innerhalb der letzten 5 Jahre ist der Klimawandel von einem Thema, das also wirklich ein Nischenthema war oder ernsthaft geleugnet wurde, zu einem Thema geworden, das eigentlich keiner mehr öffentlich ernsthaft leugnet, von der AfD mal abgesehen, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Und das ein Thema ist, das überall die ganze Zeit diskutiert wird. Das hat noch nicht dazu geführt, dass wir jetzt auch die nötigen Maßnahmen treffen, nämlich wirklich unsere Energiegewinnung umzustellen auf erneuerbare Energien, Häuser zu isolieren und all diese Sachen. Aber es hat sich eben ganz, ganz viel doch innerhalb relativ kurzer Zeit verändert. Und gerade auch dadurch, dass wir jetzt so viele Extremwetterereignisse und die Folgen erleben, spüren wir eben auch, dass es wirklich der Klimawandel nicht irgendwas ist, was irgendwo anders und irgendwann in der Zukunft stattfindet, sondern eben hier und jetzt. Und das stimmt mich eigentlich schon hoffnungsvoll, dass sich eben doch noch dramatisch viel mehr ändern kann.
Das sagt die hoffnungsvolle Klimaforscherin Friederike Otto hier bei Handelsblatt Green und Energy. Frau Otto, vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass die Sonne zumindest in gemäßigten Temperaturen noch ein bisschen anhält bei Ihnen in London.
Vielen Dank.
Danke. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Lukas Teppler und Johannes Grote für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.